Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo und
Willkommen zurück zu
Zwischenpole,
Currywurst.
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran. Und ich gebe meinen Senf dazu.
Ja, da bin ich gespannt, weil es geht wieder um ein Frauen- und Beziehungsproblem. Und ja, und es ist diesmal nicht im Pott, sondern es waren ja Weihnachtsferien und da habe ich einen kleinen Ausflug nach Berlin genommen und habe einen Fall aus Berlin mitgebracht.
Ja, weil wir ja auch im Moment recht viele Hörer in Berlin haben. Also, lieber Ruhrpott, es tut uns leid, aber wir müssen jetzt mal fremdgehen.
Ja, wir müssen einmal fremd gehen. Ganz genau. Also ich bin ja ab und zu sehr gerne für so ein Wochenende in Berlin. Das ist sehr schön, vor allem wenn man dann da ein schönes Hotelzimmer ergattern kann mit Balkon oder so und auf die Stadt gucken kann, ist das schon ziemlich toll. Und ich bin dann überwiegend in den Museen zu finden. Andere würden jetzt sagen, das Partyleben. Und als ich ein paar Jahre jünger war, hätte ich das auch gemacht. Aber jetzt sind es doch eher die Museen und die Parks.
Ja, wir müssen mal wieder irgendwie nach Hamburg oder vielleicht mal
Ja.
zusammen nach Berlin.
Ganz genau. Oh ja, zusammen nach Berlin. Das wäre gut. Dann komme ich mal jetzt zu einem gerade eben erst vor Gericht entschiedenen Fall. Der ist sehr aktuell. Er ist von 2024 und 25, jetzt im Dezember, ist das Urteil gesprochen worden. Also den gibt es noch in keinem anderen Podcast. Also, dann gehen wir mal zurück nach Berlin, Friedrichsfelde. Friedrichsfelde ist ein Stadtteil, der ursprünglich mal ein eigenes Dorf war und bis 1699 hieß der, glaube ich, Rosenfelde oder irgendwie sowas, nach einem Ritter und nach einem Kloster und der erst 1699 nach dem ersten preußischen König und damals noch dritten Kurfürsten von Brandenburg Friedrichsfelde benannt worden, der Hauptberlin zu seiner, ja, Hauptresidenz sozusagen machte. Und das Dörfliche merkt man noch so an der Dorfkirche und ein paar kleinen Häusern. Und das war's da auch schon. Die stehen da wie so ein Fremdkörper, denn der Rest sind Plattenbauten aus den 70ern, 80ern und 90er Jahren. Und natürlich nicht die schönen, sondern der billigsten Art und Weise. Also sagen wir mal, Plattenbauten im günstigen Preissegment. Sehr viele Hochhäuser. Als sie gebaut wurden, waren das bestimmt sehr begehrte Wohnungen, weil eben komfortabel und mit Klo und Bad. Und aber heute sind das jetzt nicht so unbedingt mehr die Prachtbauten, die sie in den 70ern mal gewesen sind, sondern gelten eher als eben Sachen, wo Leute mit etwas weniger Geld die Chance haben, noch in Berlin sich eine Wohnung leisten zu können.
Und vielleicht auch ein bisschen verwohnt.
Auch das, ja. In diesem Gebäude, in einem dieser Gebäude in Friedrichsfelde wohnt Nicoletta. Nicoletta ist eine gebürtige Griechin. Sie ist 28 Jahre alt und sie ist wirklich bildschön. Also ich habe die Fotos gesehen, die hätte auch zu Germany's Next Topmodel gekonnt, ja. Also so ganz lange, üppige braune Haare, ganz große braune Augen und wirklich ein sehr, sehr schönes Gesicht. Und Nicoletta ist gelernte Zahnarzthelferin. Und sie ist einfach ein sehr temperamentvoller Mensch, ein Familienmensch. Ja, so ein südländisch temperamentvoller Typ, ja. Und es ist, gehen wir zurück an den 30. August 2024. Nicoletta hat zwei kleine Kinder, die ja aus einer Beziehung mit ihrem Lebensgefährten stammen. Die Kinder sind noch ganz klein. Sie ist Zahnarzthelferin, kann aber nur wenige Stunden arbeiten und hat an diesem 30. August die Kinder bei ihrer Familie abgegeben, weil sie sich heute mal einen schönen Tag bei Freundinnen macht. Dann kommt sie abends wieder zurück, duscht, macht sich fertig, weißt du, und genießt dann so, dass sie mal ein paar Stunden für sich hat. Weißt du, wenn du Mutter bist und hast zwei kleine Kinder, ist das echt Luxus. Und dann sitzt sie gegen 22:15 Uhr auf der Couch und sieht fern. Ja, sie versucht sich abzulenken, denn die schöne Nicoletta hat ziemliche Sorgen. Zum einen sind die Sorgen finanzieller Art, denn Nicoletta hat sich eben von ihrem Lebensgefährten Önder getrennt. Die anderen Sorgen gelten halt genau diesem Lebensgefährten. Deshalb kann sie auch am 30. August 24 nicht wirklich entspannen.
Haben die sich irgendwie getrennt oder ist er krank oder?
Sie
Also
hat
ja, getrennt ja, aber.
sich von ihm getrennt. Wir können mal zurückgehen. Sie kommt eigentlich vom Land wollte nach Berlin, um dort einen tollen Job zu machen und auch Karriere zu machen. Hat dann halt auch sofort eine Praxis gefunden, wo sie arbeiten kann. Und eigentlich lief ihr Leben gut. Und dann lernte sie in einem Restaurant einen Mann kennen, eben den türkischstämmigen Önder K. Ja, der ist 48, also 20 Jahre älter als sie.
Mhm.
Hat aber so eine dynamische Ausstrahlung gehabt. Weißt du, Koch ist halt ein sehr anstrengender, stressiger Beruf. In der Küche herrscht auch ein rauer Umgangston. Er kommandiert dann natürlich die Beiköche und das Küchenpersonal und die Serviererinnen.
Das kann schon mal attraktiv auf eine Frau wirken.
Ja, so wollte ich's. Ja, genau. Sowas wirkt sehr attraktiv auf eine Frau, wenn ein Mann was zu sagen hat und der Big Boss ist und gleichzeitig die stressige Situation eines Restaurants so im Überblick hat. Ich spreche aus Erfahrung. Oh, ich fand einen faszinierenden Koch. Außerdem hat es auch was, wenn man bisher von Mama bekocht worden ist und nun einen Mann findet, der das Kochen übernimmt, wenn man selber nicht so kochfreudig ist.
Okay, mit 28 sollte man aber ein bisschen kochen können. Was unterschiedlich ist, das weiß ich selber.
Und deshalb war der Önder für sie das große Glück. Und dann natürlich auch das so ein südländischer Hintergrund halt.
Für einen Mann eine 20 Jahre jüngere Frau ist natürlich auch nicht schlecht, ne, fürs Ego.
Fürs Ego und vor allem eine so attraktive. Die ist so, also wenn du die Bilder siehst, ist eine, die du siehst und denkst, wow. Ja, also. Und dann ist sie zwar, obwohl sie so hübsch ist, durch ihre griechische Herkunft halt auch ein totaler Familienmensch.
Mhm.
Und sie würde also auch gar keinen anderen Mann angucken oder anmachen, sondern die ist sehr treu. Ne? Sehr anschmiegsam dem Mann gegenüber und sehr treu. Und wenn der Mann was sagt, dann macht die das im Grunde auch. Und sie sind also gegenseitig so voneinander fasziniert. Eher davon, dass sie halt nicht nur schön und jung und sondern auch ein bisschen anschmiegsam und bewundernd ist, das tut seinem Ego gut und sie mag halt seine energische Art und die Dynamik.
So. Also, ja, sie sitzt jetzt in dem Restaurant und bemerkt ihn halt, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, und dann hat sie irgendwie dort ihn in dem Restaurant kennengelernt. Und es fing auch als ganz tolle Beziehung ganz schnell an. Also hat nicht lange gedauert, sondern es ging relativ schnell. Und dann war sie auch relativ schnell schwanger. Dann zogen sie zusammen und dann kam das erste Kind und der Önder, der veränderte sich.
Hey.
Ja, ne? Klassische Geschichte. Knapp war sie sichergestellt. War's für ihn jetzt auf einmal nicht mehr so spannend und interessant. Und auf einmal wurde er irgendwie immer unfreundlicher, immer kühler.
Aber es muss ja gereicht haben, dass sie zumindest auch noch ein zweites Kind bekommen haben.
Genau. Da kommen wir schon zum Problem. Önder hatte ein großes, sehr großes Bedürfnis nach Erotik. Dieses lebte er überwiegend mit seiner Frau aus. Also sehr viel und häufig. Was sie jedoch nicht wusste, ist, dass er sie auf Video aufnimmt.
Ich wusste, dass das wieder einer dieser Fälle wird. Ich wusste.
Kennst mich, ne? Also, nahm also sie auf Video auf, auch bei eher ungewöhnlichen Sachen und in allen erdenklichen Posen. Erstmal hat er das privat behalten und sich dann auch angeguckt.
Folgende Frage dazu, wie muss ich mir das vorstellen? Also, ne, werden zwei Menschen intim miteinander und er stellt heimlich eine Nannycam auf oder sowas?
Ja. Und da kommen wir zum Problem. Also er stellt die nicht ins Netz erstmal. Nein, er hat die nur für sich, damit er noch mehr in Stimmung kommt und guckt die sich dann auch an. Aber diese Videos werden noch zu einem Konflikt führen.
Eigentlich ist es ja ein Kompliment an seine eigene Frau, dass er, ach, ich denke an meine Frau und trotzdem ist es ja eine Art Persönlichkeitsrecht, dass man jemandem auch in einer Beziehung sagt, ich nehme dich auf oder ich ein Bild von dir. Und das habe ich auch, also ich hasse sowas wie die Pest, auch bei Freunden. Man sieht aus wie gerade aufgestanden und dann kommt ein Schnappschuss. Und dann könnte ich die Person gegenüber immer erwürgen, auch die Freundin, die dann 23.000 Filter bei einem selbst anwenden. Und wenn du mit drauf bist und so guckst, als wärst du gerade aus der letzten Partynacht aufgestanden, das ist dann immer egal. Ich hasse das. Boah, da raste ich aus, da werde ich zu einem Monster. Kann ich verstehen.
Ich kann das auch verstehen, aber ich hasse vor allem die Filter, weil man das Gefilterte ja sieht. Also man merkt ja als Zuschauer, da ist was gefiltert. Jedenfalls hat er sie dann mehrere Male gefilmt, also ziemlich oft sogar. Und irgendwann fühlt er sich ihrer halt so sicher, vor allem als sie gerade wieder schwanger ist. Also es gibt auch Videos dann mit ihr schwanger und so weiter. Und dann geht er sehr viel fremd. Das weiß die Nicoletta anfangs nicht. Önder aber geht sehr viel fremd. Und das ganze Problem beim Fremdgehen ist, dass manche Männer es ja jetzt nicht an die Verhütung denken oder gerade an Kondome denken, die ja vor allem vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen. Und dass viele Frauen die Krise kriegen, nicht nur, weil er jetzt irgendwie fremd geht, sondern weil du dir als Frau ja alle erdenklichen Krankheiten holen kannst.
Oh, ja. Und du kannst auch andere schwängern.
Richtig. Und vor allem, wenn du schwanger bist, das geht irgendwie schneller als sonst mit dem Infizieren. Und du infizierst halt auch den Fötus. Also deshalb findet die Nicoletta das nicht so prickelnd, als sie dahinter kommen, dass Önder ständig fremd geht. Er ist in letzter Zeit immer rabiater ihr gegenüber. Er schreit sie an. Er unterstellt ihr, sie würde fremd gehen. Und er müsse sie kontrollieren, damit sie nicht fremd geht. Kontrolliert er ihren Tagesablauf ganz exakt, also mit Tracking und allem. Ja, am Handy, ne? Sie muss ihm das Handy immer vorzeigen. Er kontrolliert alle ihre Nachrichten. Er kontrolliert, was sie gelöscht hat. Er kontrolliert, wo sie hingeht. Als sie irgendwann aufbegehrt und sich weigert, ihm ihr Handy zu geben, klaut er ihr das Handy. Und dann hat sie gar kein Handy mehr. Und mit den beiden Kindern hat sie ja auch kein Geld mehr. Also sie ist zu 100%ig, sie leben jetzt zusammen. Sie hatte beide Kinder, beide sehr klein. Und dann beginnt auch die Gewalttätigkeit. Zusätzlich zu den gedrehten Videos beginnt jetzt die Gewalttätigkeit, das totale Kontrollieren. Die Nicoletta, die liebt ihn und die denkt dann erst, es hat mit ihr zu tun. Sie ist als Frau vielleicht nicht mehr attraktiv genug, weil sie schwanger ist und was Frauen alles halt so denken. Statt das zu denken, was eigentlich auf der Hand liegt, dieser Typ ist nicht gut.
Ja.
Aber das denken Frauen meistens nicht, vor allem eine junge Frau nicht. Vor allem eine, die so ein Familienmensch ist und die von einer glücklichen Familie träumt und eine, die ohne Geld mit zwei kleinen Kindern in einer fremden Stadt sitzt. Irgendwann jedoch wird es immer schlimmer. Der ehemals sehr charmante und fürsorgliche und warmherzige Önder, der sie bekocht hat und nett war, spioniert und kontrolliert alles, was sie tut. Und sie versteht nicht, dass der Mann, den sie geliebt hat, sich so verändert hat. Er verbietet ihr, ihre Freunde zu treffen, die Familie zu treffen. Sie soll nur für ihn da sein. Er hat auch noch Kinder aus seiner vorherigen Beziehung, ist auch nicht immer zu Hause, sodass sie auch ganz viel dann einfach nur alleine ist, ne? Er findet es natürlich toll, dass es von seiner Sicht aus sehr erotisch knistert mit dieser jungen Nicoletta, die manchmal sich auch so ein bisschen sträubt. Aber Nicoletta kann nicht mehr irgendwann. Das ist kein bisschen Sträuben mehr, sondern die Erotik ist flöten gegangen und sie will ihn nicht. Und dann kommt noch ein entscheidender Punkt. An einem Abend lädt er Freunde zu sich ein. In die gemeinsame Wohnung. Und sie sitzt da und hat alles hübsch gemacht und hat Essen gemacht und alle sitzen dann da und dann alle quatschen. Dann stellt er auf einmal den Videorekorder an oder den Fernseher an und führt die Pornos, die er mit ihr gedreht hat, seinen Freunden vor.
Das ist nicht dein Ernst.
Und die stehen da und haben sie vorher noch irgendwie respektiert und jetzt überhaupt nicht mehr, sondern das sind auch überwiegend türkische, arabische, libanesische Freunde. Für die ist die Nicoletta jetzt einfach durch. Nicoletta beschwert sich lautstark darüber, regt sich auf, bricht in Tränen aus, er kriegt einen Wutanfall und dann gucken die sich eine ganze Menge dieser Pornos an, während sie dann in einem anderen Raum sitzt und weint. Das Haus verlassen kann sie nicht, weil er sie gar nicht.
Du weißt ja auch gar nicht, was er denn erzählt hat. Der Winkel ist vielleicht so, dass es so aussieht, als hätte sie mitgemacht und die Typen feiern sie dann und dann so, ja, okay, du hast das jetzt mitgedreht, also steh dazu und sie weiß ja eigentlich gar nichts davon. Aber trotzdem hätte einer von den Männern, die so ein bisschen Anstand haben, sagen können, ja, Schluss aus, das geht jetzt hier nicht so und das ist respektlos.
Genau, und da siehst du, was das auch für Freunde sind. Ne? Dass sie also da nichts machen. Und das ist jetzt der Ausschlag, warum Nicoletta am nächsten Tag dann ihre Klamotten und die Kinder packt und sich trennt. Sie hat zunächst Hilfe bei Familie und Co. und sucht sich eben dann diese Wohnung, von der wir eingangs erzählt haben, also in Berlin Friedrichsfelde, in diesem Plattenbau. Und sie hat jetzt erstmal ein finanzielles Problem. Und sie hat auch rechtliche Probleme, denn der Önder ist immer noch der Vater der beiden Kinder und hat damit ein Umgangs- und ja, hat Rechte halt, ne? Weniger als in der Ehe, aber er hat Rechte.
Ah, okay, also die sind nicht verheiratet.
Nein, die sind nicht verheiratet. Das ist auch nochmal ein großes Glück, dass sie nicht verheiratet sind. Sie selbst ist ziemlich mittellos. Da muss also auch das Sozialamt eingeschaltet werden und das Jugendamt, auch um die Rechte zu klären mit dem Kind. Das Dumme ist also, dass dadurch, dass er eben das Umgangsrecht hat, der Önder halt immer weiß, wo Nicoletta wohnt. Das ist das Problem. So hat Önder sie mehrfach abgefangen. Vor ihrer Arbeit, vor dem Kindergarten, vor der Wohnung. Er hat sie, ja, überrascht sozusagen, sie bedroht. Und er macht ihr klar, dass er sie Tag und Nacht im Auto vor der Tür sitzt und beobachtet. Er geht auch nicht mehr arbeiten, sondern er ist den ganzen Tag damit beschäftigt, die Nicoletta in ihrer Wohnung zu belauern. Also er stalkt sie. Nicoletta weiß nicht mehr, wie sie vor die Tür kann. Insgesamt hat es 5 in den 4 Monaten, in denen sie getrennt sind. Also sie hat sich im April getrennt, jetzt ist es August. Es hat insgesamt bis zum 28. August, also 2 Tage jetzt vor dieser Nacht, 5 Vorfälle gegeben, wo er sie auf offener Straße misshandelt hat, bedroht hat, gesagt hat, dass er sie umbringen wird und auch versucht hat, wohl sie umzubringen, so dass Passanten die Polizei gerufen haben. Nicoletta hat in jedem Fall eine Anzeige erstattet. Die letzte Anzeige ist vom 28. August 2024, 2 Tage jetzt vor dem 30. August.
Die Polizei macht nichts bei 4 oder 5 Anzeigen?
Nein, nicht das Geringste. Er hat ein gerichtliches Annäherungsverbot bekommen und das interessiert ihn nicht die Bohne. Und obwohl er gegen das gerichtliche Annäherungsverbot immer wieder verstößt, interessiert es ihn nicht und überfällt sie trotzdem. Es passiert gar nichts. Also Papier ist geduldig, aber es hat keinerlei Wert. Ja, also nichts. Jetzt wäre die Frage, was Nicoletta macht. In so einem Fall hätte man eigentlich in ein Frauenhaus gemusst. Im Frauenhaus ist es sehr schwer, einen Platz zu bekommen. Die sind aus ähnlichen Fällen komplett immer überlastet. Und Nicoletta glaubt halt noch, sie ist auch ein bisschen noch vollem guten Glauben, dass die Polizei irgendwann schon was machen wird.
Mhm.
Ja, 5 Anzeigen, irgendwann passiert mal was, ne? Ja. 2 Tage, also vor dem 30. August, war der letzte Angriff auf der Straße. Die Polizei ist auch schon mehrfach in das Mehrfamilienhaus gekommen, weil die Nachbarn das mitbekommen haben und die Polizei gerufen haben. Genutzt hat es nichts. Und jetzt ist, wie gesagt, der Abend des 30. August 24 und es klingelt.
Mach nicht auf.
Korrekt, mach nicht auf. Nicoletta merkt aber, dass jemand vor der Türe steht, also nicht unten. Also, sondern
im Hausflur.
Im Hausflur vor ihrer Türe des Hochhauses. Es gibt keinen Türspion im Haus und es gibt auch keine Kette vor der Tür. Erstmal geht Nicoletta nicht darauf ein und denkt sich, ja, wer soll das jetzt sein? Ich mache nicht auf. Und es klingelt und klingelt und auf ihren Rückruf kommt aber keine Antwort und es passiert auch nichts. Und dann denkt sie halt, es ist vielleicht was mit ihren Kindern. Es muss ja auch, könnte ja auch ein Nachbar sein, weil wenn es der Önder wäre, dann wäre er ja wohl vor der Tür unten und hätte unten im Treppenhaus gestanden. Ja. Und dann macht sie um 22.15 Uhr die Tür auf. Natürlich steht dort Önder mit einem Messer in der Hand. Er stößt die Türe zur Seite, sodass die Nicoletta seitwärts fliegt. Sie beginnt sofort zu schreien, aber er sticht auf sie ein wie rasend. Insgesamt 28 Stiche tief bis ins Heft des wirklich doppelschneidigen tiefen Messers. Die schreiende Nicoletta wehrt sich noch, und zwar wehrt sie sich so, dass er sich selbst schwer verletzt dabei und dass er selbst dann ebenfalls blutet, und zwar richtig in Strömen blutet, aber auch ihr tapferer Widerstand nutzt ihr nichts, er sticht immer wieder zu. Und das ist eine riesige Blutspur, eine riesige Blutlache, die dort ist, weil er die Arterien erwischt hat. Und die Arterien, vor allem die Halsschlagadern, die haben eine unglaubliche, also die spritzen in unglaublicher Weise. Das Treppenhaus, die Wände des Treppenhauses, die Türschilder, Klingel, alles ist voller Blut. Der Fußboden ist eine riesige Lache. Die Nachbarn machen die Türen bei sich auch nicht mehr auf. Die haben so eine Angst vor dem Önder, dass es keiner wagt, ja, jetzt zwischenzugehen, weil der wie rasend ist und sie rufen aber sofort Polizei und Krankenwagen. Als der Önder die Sirenen hört, lässt er von ihr ab nach den 28 Stichen und springt raus aus dem Hochhaus und haut ab. Was er natürlich nicht bedenkt, er blutet nicht nur selber wie ein eben angestochenes Schwein, sondern seine Kleidung ist auch auf die Schuhe so voller Blut, dass bei jedem Schritt, den er macht, das Blut aus den Schuhen backt sozusagen.
Mhm.
Und dass er nicht nur im Treppenhaus, sondern auch noch einen ganzen weiten Weg eine Blutspur hinterlässt. Krankenwagen kommt, der Notarzt, der Nicoletta ist nicht mehr zu helfen, die stirbt noch im Treppenhaus. So, nun versucht er natürlich abzuhauen und er haut auch ab. Und zwar schafft er es noch bis zum Bahnhof in Rummelsburg. Dort ist ein S-Bahnhof, der Rummelsberg, Entschuldigung, ist ein auch ein Stadtteil von Berlin. Der liegt direkt an der Spree und ist eigentlich auch sehr schön, mit so einem Hafen, ein bisschen was für die Touristen und mit ein paar hübschen Gebäuden. Und da rennt er jetzt hin und versucht mit der S-Bahn zu türmen. Aber das bringt ihm nichts mehr, weil die Polizei der Blutspur einfach folgt.
Ist ja auch überhaupt nicht auffällig, wenn ein blutüberströmter Mann in die S-Bahn steigt.
Ganz genau. Das hat er sich wohl so gedacht, aber wohl haben auch Leute unterwegs angerufen und gesagt, da steht ein blutbeschmierter Mann, der läuft hier lang. Also die Berliner haben überall Bescheid gesagt und so hat die Polizei ihn auch ziemlich sofort. Kinder waren, wie gesagt, an diesem Tag nicht in der Wohnung, sonst wären sie live bei der Tötung der Mutter dabei gewesen. Offenbar hat er das auch gewusst. Dann wird er natürlich festgenommen und es wird dann erstmal so ermittelt, was denn da eigentlich los ist und was seine Motive sind. Und es wird dann eigentlich auch vor Gericht sehr deutlich, also am 7. Juli 25 ist also das Urteil gesprochen worden. Und da ist es eigentlich sehr deutlich geworden, dass er Frauen einmal generell verachtet. Irgendwie haben Frauen in seiner Vorstellung keinen Wert. Vielleicht ist das auch sein islamischer Hintergrund. Ja, da noch eine unverheiratete Frau, die sich mit ihm halt darauf einlässt, solche Sex zu haben. Vielleicht ist das dann für ihn in seinem Kopf doppelt verabscheuungswürdig. Ist sie auch sozusagen für ihn entehrt, wenn er seinen Freunden seinen Pornos mit seiner Freundin vorführt. Alles das sind Gründe für ihn, warum sie keinen Wert mehr hat.
Den möchte ich einfach nur schlagen, diesen Mann.
Also sie ist sozusagen entwehrt. Und dann hat er natürlich auch eine Wut, dass sie ihn verlassen hat. Er sagt dann auch, sie hat kein Recht, ihn zu verlassen.
Ich glaube, das ist das einzige Problem, was er hat.
Er hat Wut und er ist eifersüchtig, weil er befürchtet, sie könne fremdgehen.
Ja, genau.
Kennst du den deutschen Spruch, was ich selber denke und tue, traue ich auch dem anderen zu?
Ja, das kenne ich.
Er geht die ganze Zeit fremd, aber schiebt es seiner Frau in die Schuhe. Das ist einfach eine Verlagerung. Ja, und während die Öffentlichkeit, also er macht ganz deutlich, auch beim Verfahren, dass Frauen keinen Wert haben, dann, dass Frauen nicht das Recht haben, sich vom Mann zu trennen. Das ist nur umgekehrt so. Nur der Mann kann sich trennen, die Frau darf sich nicht trennen. Also eine Frau, die nicht verheiratet ist, ist sowieso das Letzte. Und wenn eine Frau sich nicht von ihm seelisch und körperlich misshandeln lässt, das ist sein Recht als Mann, dann ist die sowieso auch berechtigt, sich da durchzusetzen. Dann kommt natürlich auch noch sein Vorleben heraus. Und da merkt man schon, dass die letzte Frau,
mit der er schon zwei Kinder hat, ne?
Mit der er schon Kinder hat, es nur deshalb überlebt hat, weil sie hat sich natürlich auch von ihm getrennt nach kurzer Zeit. Also es nur deshalb überlebt hat, weil sie abgetaucht ist. Sie hat die beiden Kinder genommen und ist komplett abgetaucht. Und niemand weiß, wo diese Frau abgeblieben ist.
Mhm.
Ich hoffe, sie ist nicht tot, ja. Also die Frau ist mit den beiden Kindern verschwunden. Sie hatte ihn ebenfalls sich mal angezeigt wegen Gewalttätigkeit und hat ihn dann verlassen und ist möglicherweise über ein Frauenhaus dem Önder entkommen. Auch diese hat ihn angezeigt wegen Körperverletzung und Misshandlung von ihr und Kindern. Und auch davor, die beiden Frauen, die er davor für kurze Zeit hatte, ist genau dasselbe passiert. Diese beiden Frauen wurden schwer misshandelt, verletzt, eingesperrt und sind dem Önder nur mit Mühe entronnen. Auch diese können vom Stalking des Önders berichten. Die Nicoletta stellt sich heraus, auch mit dem Vergleich der Handydaten, ist von ihm ganz lange gestalkt worden. Der ging also nicht mehr arbeiten, sondern hat nur noch sie kontrolliert. Und wenn man sich jetzt fragt, woher er Geld hatte, muss man sagen, dass Önder auch strafrechtlich immer wieder in kleinkriminelle Delikte verwickelt war. Das wusste aber niemand. Das hat er sehr gut verbergen. Also er ist jemand, der im Notfall, wenn er nicht gerade irgendwo kocht, seinen Lebensunterhalt durch Einbrüche, Diebstähle, Raub und dergleichen bestreitet. Er ist also ein Wiederholungstäter aus dem kriminellen Milieu. Und es war eigentlich erkennbar, auch für die Frauen, die mit ihm zusammen waren, dass er sie töten würde in letzter Konsequenz, wenn er irgendwie ihm plötzlich danach ist. Nun versucht sein Anwalt natürlich zu erreichen, dass er möglichst nur mit einem Totschlag aus der Geschichte rauskommt. Strafmindernd soll dann gesagt werden, dass er eben Wut und Eifersucht hatte und dahinter hätte ja noch Liebe gesteckt.
Ja, genau.
Ganz genau. Und deshalb wäre das halt ein Totschlag, der spontan erfolgt ist, aus der Wut heraus.
Man hat auch zufällig ein Messer dabei.
Richtig, das Messer kam angeflogen, keine Ahnung. Und so weiter. Und davon geht auch sein Anwalt eigentlich aus. Und davon gehen eigentlich auch alle Leute aus, die es mitbekommen. Nun kommt es aber anders. Seine Äußerungen über den Hass auf Frauen führen die Richter halt in eine andere Richtung. Und zwar, wo ihnen klar wird, dass das kein Beziehungsdelikt gewesen ist. Also keine Liebesgeschichte, die eskaliert ist, sondern einfach dahinter die komplette Verachtung der Frauen generell steckt. Einer der Richter oder der leidende Richter, der meinte dann auch, dass sie im Augenblick regelmäßig Morde hätten, wo Männer einfach ihre Frauen umbringen. Und das wäre mittlerweile jede Woche quasi irgendwie ein. Was immer wieder daran liegt, dass die Frau als ein Eigentum betrachtet wird und noch dazu als ein Stück Eigentum, das keinen großen Wert hat. Und wenn man etwas als Sache betrachtet und die Frau eine Sache ist und kein Mensch, sondern eine Sache, dann verliert sie gewaltig an Wert. Der Richter hat sich diese Sache nicht zu eigen gemacht, sondern er sieht dahinter den Hass auf Frauen, also ein klassischer Femizid, und hat ihn dann verurteilt, und zwar zu lebenslänglich, wegen besonderer Schwere der Schuld, wegen Heimtücke. Und das bedeutet, dass er nicht nach 15 Jahren vorzeitig entlassen wird, sondern tatsächlich eine lebenslängliche Strafe verbüßt.
Na, Gott sei Dank.
Das könnte vielleicht auch eine Signalwirkung haben für Täter, die bisher immer nur 2 bis 3 Jahre auf Bewährung bekommen haben. Ja, das war der Fall aus Berlin.
Weiß man, was mit den Kindern passiert ist?
Bisher scheinen die noch bei ihrer Familie zu leben, aber darüber gibt es keine Informationen. Vielleicht muss man die dann immer noch schützen vor seinen Freunden vielleicht. Keine Ahnung. Man weiß nicht, wie Önder connected ist.
Ich fand den Fall total gut, aber ich fand den auch, das war einer der ekelhaftesten Fälle, von denen du je berichtet hast. Aber da ist ja der geheime Pornodreh ja noch das Minimum irgendwie bei diesem Mann.
Also richtig.
Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da sollte man vielleicht lieber alleine bleiben, die arme Frau.
Und sie hat, und ich meine, ihre Vorgängerin, die hat echt Glück gehabt. Die hat die Situation noch gut eingeschätzt und so ist sie mit dem Leben davongekommen. Das ist das Einzige, was möglich ist, aber dafür brauchst du Geld.
Ja.
Oder eben einen Frauenhausplatz.
Das stimmt. Ja gut, ihr Lieben. Bin ziemlich geschockt von dem Fall. Vielleicht könnt ihr mal schreiben, wie ihr den Fall fandet. Ganz furchtbar.
Ich auch. Und vor allem am Anfang so nett und charmant. Die hat ja nichts bemerkt. Das gehört ja immer zur Masche, ne?
Naja, wenn man dir jetzt richtig zugehört hat, hast du schon gemerkt, dass der einen Wunsch nach Macht und Anerkennung und Bestimmung hatte, wenn er da sein Küchenpersonal rumkommandiert hat. Aber er hat ja auch irgendwie was von, der ist fleißig, engagiert, ehrgeizig.
Hat auch eine gewisse Erotik, ne? So ein Mann, der so dynamisch ist und so energisch, ne?
Ist vielleicht anziehend, aber nach dem, was ich jetzt so gehört habe, was danach passiert ist, da ist nichts mehr erotisch. Nee.
Nee, so eklig, ne?
Ja.
Mal eklig. Dann, ihr Lieben, habt trotzdem und trotz allem eine gute Woche. Passt auf euch auf.
Und ja, sagt immer noch Freundin Bescheid, wo ihr gerade seid.
Jawohl, wenn ihr in so einer Lage seid. Macht's gut.
Oh Gott. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.